Ja, das war die Vertonung der Jahreslosung für dieses Jahr 2014 aus Psalm 73 entnommen. Und da hatten wir ja auch schon eine Predigtreihe darüber. Wir sind jetzt in dieser Situation, in diesem Gottesdienst, mit der zweiten Predigtreihe, die wir für dieses Jahr angepackt haben, und betrachten ja diese 10 Kennzeichen lebendiger und vitaler Gemeinden in der Zeit bis zu Ostern noch. Also noch nächsten Sonntag ist dann, das ist dann die letzte Predigt zu diesem Thema. Heute nun die vorletzte Predigt. Und wir untersuchen ja immer wieder in diesen Predigten, was sagt denn die Bibel zu diesen 10 wesentlichen Kennzeichen? Wir gucken da sehr intensiv, was die biblische Botschaft dafür ist. Und dann gleichzeitig überlegen wir, was hat das für eine Bedeutung für unsere Gemeinde als Ganze, als FEG in Kandern. Und dann zum dritten überlegen wir natürlich, was hat das mit jedem Einzelnen für sich zu tun. Denn jeder selber ist ja herausgefordert, sein Leben so vor Gott hinzuhalten und sagen, guck mal, rede du mit mir, zeig du mir, was du von mir haben möchtest, wie ich mein Leben gestalten soll, wie ich ein lebendiger und vitaler Christ in dieser lebendigen und vitalen Gemeinde sein kann. So sind wir heute nun am vorletzten Gottesdienst angekommen zu dieser Predigtreihe. Es soll heute um das Thema Leiterschaft gehen. Wir werfen also einen Blick gemeinsam darauf, wie hat sich das Gott denn vorgestellt mit den Leitern in einer Gemeinde? Und es soll dabei jetzt heute nicht nur um die Ältesten der Gemeinde gehen, die ja die gesamte Gemeinde jetzt zu leiten haben, sondern wir untersuchen jetzt mal ganz unabhängig vom Ältestenamt, wie denn Leiterschaft generell in einer Gemeinde wichtig ist und was Gott sich darunter vorgestellt hat. Also auch für Leiterschaft in einer Gebetsgruppe oder der Jungschar, einer Kleingruppe oder in den Gottesdiensten, egal in welcher Weise auch immer. Jemand Verantwortung übernimmt, leitende Verantwortung, ist dieser Bibeltext für heute so das Maß der Dinge. Leiter sind ja Schlüsselpersonen in einer Gemeindearbeit. Denn eine Gemeinde kann nur in dem Maße wachsen, wie auch die Leiterschaft dafür vorhanden ist, wie es man an dieser Grafik erkennen kann. Denn wenn wir wachsen, ohne dass gleichzeitig die Leiterschaft zunimmt, wird irgendwann das ganze System zu kippen beginnen. Oder auf die Einzelnen, die schon den Kopf hinhalten und sagen, ich übernehme Verantwortung, wird so viel an Lasten aufgebürdet, dass sie dann irgendwann mal die Segel streichen und dann zusammenbrechen und es überhaupt nicht mehr bewältigen können. Das heißt, ein gesunder Gemeindeaufbau, gesundes Gemeindewachstum geschieht immer im Einklang mit dem Wachstum der Leiterschaft. Wir brauchen hier ein starkes Fundament von Leuten, die sagen, jawohl, das ist mein Teil dabei. Leiter also als Schlüsselpersonen, Leiter prägen natürlich in einer großen Weise unsere Gemeindearbeit, die einzelnen Gruppen, die Menschen, die zu einer Gemeinde dazukommen. Von daher haben sie eine Vorbildfunktion. Aber jeder Einzelne ist ebenfalls diesem Text ausgesetzt. Und ich denke, es gibt genügend Möglichkeiten, selber Gott zu sich reden zu lassen, angesichts dieses Themas, was wir heute haben, auch wenn man jetzt noch nicht als Leiter irgendwo in einer Gemeinde oder in einer Gruppe zutage tritt. Ich möchte diese Verse mal vorlesen, die ich zugrunde legen möchte für dieses Thema. 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Sie können es auf den Infoblättern mitlesen, auch in englischer Sprache oder hier vorne. Und immer jeweils diese ganz persönliche Frage bewegen, Jesus, was möchtest du mir sagen damit? Was ist deine Botschaft für mich ganz persönlich? Paulus sagt seinem Freund Timotheus folgendermaßen und notiert es in diesem Brief. Das ist wahr, stellt er fest. Wer eine Gemeinde leiten will, der ist bereit, eine schöne und große Aufgabe zu übernehmen. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll nur eine Frau haben, nüchtern und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Außerdem darf er weder ein Trinker sein, noch gewalttätig oder streitsüchtig. Vielmehr soll er gütig und friedfertig seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Sein Familienleben soll geordnet sein. Die Kinder sollen ihn achten und auf ihn hören. Denn wie kann jemand, dem schon seine eigene Familie über den Kopf wächst, die Gemeinde Gottes leiten? Er soll nicht erst vor kurzem Christ geworden sein.
Er könnte sonst schnell überheblich werden und so hätte der Teufel ihn dahin gebracht, dass Gott sein Urteil über ihn sprechen muss. Ein Gemeindeleiter soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und der Teufel ihn so zu Fall bringen kann. Auch die Diakone in der Gemeinde sollen geachtete Leute sein, ehrlich und glaubwürdig in ihrem Reden. Sie sollen nicht zu viel Wein trinken und sich nicht auf Kosten anderer bereichern. Denn das Geheimnis, das ihnen mit dem Glauben anvertraut wurde, können sie nur in einem reinen Gewissen bewahren. Auch die Diakone müssen sich zuerst bewähren. Nur wenn an ihnen nichts auszusetzen ist, darf man sie zum Dienst zulassen. Ebenso sollen die Diakoninnen vorbildlich leben, keine Klatschmäuler sein, sondern besonnen und in allen Dingen zuverlässig. Auch Diakone sollen nur mit einer Frau verheiratet sein und müssen ein vorbildliches Familienleben führen. Wer sich aber in seinem Dienst als Diakon bewährt, den wird die Gemeinde achten und er selbst wird die Zuversicht und Freude ausstrahlen, wie sie der Glaube an Jesus Christus schenkt. Soweit diese entscheidenden Sätze von Paulus an seinen Freund Timotheus, wenn es ums Thema Leiterschaft geht. Aus dem Zusammenhang von diesem Abschnitt wird deutlich, dass Timotheus die Probleme in der Gemeinde in Ephesus anpacken soll, indem er eine starke Leiterschaft einsetzt. Das war also die Strategie, die Paulus verfolgt, um die Schwierigkeiten und Probleme in der Gemeinde in Ephesus anzupacken. Es waren mehrere Probleme, die in Ephesus aufgetaucht sind. Zum Beispiel wurden da falsche Lehren verbreitet. Aber wer stellt sich ihnen jetzt in den Weg? Die haben für Verwirrung gesorgt, aber wer sorgt für Klarheit? Oder Streitereien haben sich in Ephesus ausgebreitet und damit eine richtig miese Stimmung erzeugt. Aber wer gibt nun die Richtung an, um die Streitereien lösen zu können? Auch in Fragen, wie jetzt ein Christ in den ganz praktischen Lebensbedingungen sein Leben gestalten soll. Da gab es keine klare Linie in Ephesus. Besonders auf sexuellem Gebiet oder auch im Umgang mit dem Geld, da gab es da allerhand Fehlentwicklungen, da hat sich so manches eingeschlichen, was Gott einfach nicht so hinnehmen wollte. Und das hat er dem Paulus nun aufs Herz gelegt, dass er dem Timotheus nun schreibt, kümmere dich um diese Schwierigkeiten, die in Ephesus gerade um sich greifen. Und das tu, indem du eine starke, zielgerichtete Leiterschaft in dieser Gemeinde einsetzt. Denn das Problem war schon, dass sich nicht nur einige aus der Gemeinde bereits verabschiedet haben, die so mit Schwierigkeiten versehen waren, sondern manche haben sich sogar vom Glauben ganz abgewandt. Und das kann ja nun nicht das Ziel sein. Und jetzt, um diese Gemeinde in Ephesus wieder auf Kurs zu bringen, schreibt nun Paulus diese Zeilen an Timotheus, um mit einer starken Leiterschaft diesen Problemen an die Wurzel zu gehen. Zusammenfassend könnte die Strategie von Paulus also heißen, eine Gemeinde braucht eine starke und zielgerichtete Leiterschaft, um sich gesund entwickeln zu können. Und für den Timotheus bestand nun die Herausforderung darin, solche Männer und Frauen aus der Gemeinde zu finden, die jetzt in diese verantwortlichen Positionen, an die Schlüsselstellen, eingesetzt werden sollen. Aber die Frage, die drängt sich ja auf, wie erkennt man denn solche Leute? Solche Männer und Frauen, die Gott an solchen Schlüsselpositionen haben will. Was sind denn ihre Kennzeichen? Was sind denn die richtigen Kriterien, um auswählen zu können? Festzuhalten ist, dass es in dieser Gemeinde in Ephesus genügend Bewerber dafür gab. Da verwendet Paulus hier ein Wort, das sagt, da strecken sich Leute ganz aktiv nach Leitungsposten aus. Die bewerben sich also dafür, die möchten aktiv Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Eine hochinteressante Angelegenheit, finde ich. Denn wir haben jetzt bei uns, in unserer Gemeinde, eher das Problem, Leute überhaupt mal finden zu können für Leitungsaufgaben. Da drängt sich jetzt nicht unbedingt jemand auf und sagt, hey, ich bin auch da, jetzt kommt mal auf mich zu und ich möchte jetzt hier endlich mal Leiterschaft ausüben. Wir haben eher das andere Problem, überhaupt Menschen zu finden. Und was haben wir schon als Gemeinde an Gesprächen geführt, um unsere Ältestenschaft erweitern zu können oder Diakone finden zu können oder wenn es um Gottesdienstleitung geht. Ich muss immer wieder schmunzeln, Klaus, wenn du mit einer neuen Absage zurückkommst in den Georg und sagst, es kommt mir so vor, als ob ich saures Bier verkaufen muss. Immer so ein netter Vergleich, ja. Saures Bier. Also irgendwie ist Leiterschaft jetzt nicht unbedingt so attraktiv und so erstrebenswert hier in unserer Gemeinde. Wir haben wohl viele begabte Leute, begabte Sänger und Musiker, aber es fehlt immer wieder an Leuten, die sagen, ich übernehme die Verantwortung. Und es war klasse, dass Rebecca gesagt hat, ich übernehme jetzt Verantwortung für eine Gruppe von Leuten, von Musikern und Sängern und mache da mal eine gemeinsame Probe und eine Lobpreiszeit. Es ist komisch, ja? Diese Gemeinde in Ephesus hatte wirklich massive Schwierigkeiten und Probleme. Und dennoch gab es Männer und Frauen, die aktiv eine Leitungsaufgabe anstrebten. Nun, was könnten denn die Gründe dafür sein? Dass es schwierig ist, Leiter zu finden, Leute zu finden, die den Kopf hinhalten wollen. Vielleicht der eine Grund, es sind wahrscheinlich viele Gründe, aber der eine Grund, dass diejenigen, die die Begabung mitbringen, leiten zu können, die sind vielfach schon an ihrem Arbeitsplatz oder an ihrer Freizeit in starke, verantwortungsvolle Tätigkeiten eingebunden, dass da gar nicht mehr so viel Zeit und Luft bleibt, auch in der Gemeinde jetzt leitende Verantwortung zu übernehmen. Ein anderer Grund könnte sein, eine hohe Anspruchshaltung seitens der Gemeinde an die Leiter. Ja, was die Leiter nicht alles leisten sollen, ist manchmal schon ein Problem. Das ist ja irgendwie für einen Normalsterblichen gar nicht mehr zu schaffen. Und das sorgt dann für eine doppelte Schwierigkeit. Sie leiden einerseits selber unter diesen überzogenen Erwartungen, die an sie gerichtet werden, und zusätzlich noch werden sie dafür kritisiert. Aus einer Menge von Leuten, die es sich in der Passivität ihrer Zuschauerrolle ganz gut gehen lässt. So wird diese schöne und ehrenvolle Leitungsaufgabe, von der Paulus hier schreibt, schnell für die Leiter zu einer Last, für die sich dann auch sonst kaum mehr jemand hergeben möchte. Das ist umso bedauerlicher, wenn wir uns vor Augen führen, dass Gemeinde ja nicht irgendein Betrieb oder Verein ist, sondern Gemeinde ist ja das von Gott ausgesuchte Werkzeug, durch das er Menschen in den Himmel kriegen möchte. Hier geht es ja nicht darum, irgendeinen Betrieb aufrechtzuerhalten, irgendwelche Strukturen mit Leben zu füllen oder irgendwelche Gebäude zu pflegen oder Gelder zu akquirieren für irgendein Projekt. Gemeindearbeit hat Ewigkeitsbedeutung. Da kann die Mercedes-Benz AG nicht mithalten. Ewigkeitsbedeutung. Hier liegt die Bestimmung der Gemeinde, den Himmel zu bevölkern. Es reicht Gott nicht, dass du deinen Platz im Himmel sicher hast. Dein Ticket. Er will auch deine Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Klassenkameraden. Und dafür will er Gemeinde verwenden. Deswegen versuchen wir es mit allen Möglichkeiten, die sich uns im Moment bieten, das attraktiv zu machen, dass diese Leute in deinem persönlichen Umfeld gerne kommen und auch gerne wiederkommen. Sei das nun durch Vertikalkurse, Glaubensgrundkurse, um das kleine Einmaleins des Glaubens mal verstehen zu können und dabei eine persönliche Beziehung zu Jesus zu entwickeln. Oder ob das durch Hauskreise ist, wo dezentral in kleinen Zellen Menschen mit Jesus und der Gemeinde in Berührung kommen können. Oder dieses riesige Projekt, was wir mit dem Connection stemmen. Ein tolles Zentrum, was wir für junge Leute und unsere Senioren anbieten. Zu sagen, guck mal, hier ist eine Möglichkeit, mit Gemeinde in Berührung zu kommen. Auch ganz niedrigschwellig, wo keine großen geistlichen Voraussetzungen mitzubringen sind. Oder wir veranstalten öffentliche Gottesdienste, laden in der Stadt öffentlich dazu ein, dass sie hierher kommen. Wir bemühen uns darum, eine Sprache zu sprechen, die verständlich ist. Und das ist alles nur möglich, wenn es genügend Männer und Frauen gibt, die bereit sind, leitende Verantwortung zu übernehmen. Leiterschaft ist sehr gefragt bei uns. Nun, um dir persönlich zu helfen, dass du klären kannst, ob das jetzt wirklich dein Ding ist mit dem Thema Leiterschaft, sind es vielleicht zwei Fragen, die helfen können, die ich jetzt in weiteren Ausführungen als Überschrift stellen möchte. Die eine Frage, bin ich für Leitung begabt? Und die zweite Frage, bin ich von Gott geprägt? Das schauen wir uns mal näher an. Zunächst einmal, Leiterschaft gefragt ist eine Begabung dafür. Auf diese erste Frage hat Paulus bereits vor 2 Jahren, also 2 Jahre vor dem ersten Timotheusbrief, an die Gemeinde in Ephesus, also eben gerade die Gemeinde, wo Timotheus nun die Ältesten einsetzen soll, eine Antwort formuliert. Paulus schreibt es für diese Gemeinde in Ephesus und damit für jede andere Gemeinde, die sich im Blick auf Leiterschaft Gedanken gemacht, Folgendes. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es nun, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, nämlich der Leib von Christus, aufgebaut wird. Hier werden also 5 verschiedene Begabungen erwähnt, aufgeführt, die sich in einer leitenden Tätigkeit in einer Gemeinde oder einer Gruppe oder einem Projekt der Gemeinde niederschlagen kann. Das heißt jetzt nicht, dass alle Begabungen automatisch zu einer Leitungsaufgabe führen müssen. Sofort 1:1, ja. Es heißt auch nicht, dass Leitung erst dann wirklich und vollständig funktioniert, wenn in dem Team alle 5 Begabungen vorkommen. Paulus sagt hier lediglich, dass diese 5 Begabungen, die er aufführt, von Gott zum Aufbau einer Gemeinde eingesetzt werden. Die schauen wir uns mal näher an. Zunächst einmal erwähnt Paulus hier die Apostel. Die Apostel sind richtig stark darin, in einer Gemeinde vorne wegzugehen. Es ist ihre Begabung, Neues zu entwickeln. Neue Gemeinden zu gründen zum Beispiel. Oder neue Gemeindebereiche zu entwickeln. Es sind oft ganz starke Visionäre. Die haben den Blick nach vorne und sehen, was sich daraus entwickeln kann. Und diese Apostel sollen nun gebraucht werden, eben um neue Gemeinden zu gründen oder neue Gemeindebereiche zu installieren. Wenn sie das im Ausland tun, dann sprechen wir von Missionaren. Das ist das gleiche Wort, nur in der lateinischen Sprache, mit einem lateinischen Ursprung. Aber es ist genau dieselbe Aufgabe, etwas Neues zu beginnen oder was Neues aufzubauen. Die zweiten, die Paulus hier erwähnt, sind die Propheten. Ihre Bedeutung liegt darin, dass sie aus Gottes Wort erkennen und begründen, was Gott mit einer Gemeinde vorhat. Sie sind ganz stark mit Gott verbunden, graben in Gottes Wort und können nun ziemlich direkt einer Gemeinde oder einzelnen Leuten aus der Gemeinde sagen, wie Gott über ihr Leben denkt. Ziemlich ungeschminkt manchmal. Deswegen kam es so vor, dass gerade auch zu biblischen Zeiten die Propheten, von denen uns die Bibel berichtet, einen ziemlich schwierigen Stand hatten unter ihrem Volk. Die wurden oft verachtet für ihre ziemlich direkte Art, gehasst sogar, und nicht wenige mussten ihren Prophetendienst sogar mit dem Leben bezahlen, weil es unbequem war, Gott so direkt auf sein Leben anwenden zu können, wie es die Propheten getan haben. Aber Gott gebraucht die Propheten auch heute noch, um eine Gemeinde aufzurütteln, eine Gemeinde auf den richtigen Kurs, den richtigen Weg zu bringen. Die dritte Begabung, die Paulus aufführt, das sind die Evangelisten. Den Evangelisten fällt es ausgesprochen leicht, mit Menschen, die mit dem Glauben noch überhaupt nichts am Hut haben, Gespräche zu führen, ins Gespräch zu kommen, eine Brücke zu bauen zwischen ganz normalen, alltäglichen Themen zu Themen aus der Bibel, zu geistlichen Themen. Die haben da irgendwie eine tolle Ader dafür, um ganz unverkrampft und unkompliziert so einfach Gespräche über Gott und die Welt zu führen mit Menschen, die überhaupt mit dem Glauben noch nichts zu tun haben. Die haben keinerlei Berührungsängste oder irgendwelche Vorbehalte. Die kommen in einem Gespräch schnurstracks auf den Punkt und können lebensnah, ganz mit einfachen, ganz schlichten Worten erklären, wie ein Mensch Gott finden kann und ewiges Leben bekommen kann. Evangelisten sind daran zu erkennen, dass sie immer wieder zu Entscheidung aufrufen, zu ganz klaren Entscheidungen, einem eindeutigen Leben ohne jeglichen Kompromisse, an dem Menschen Gottes Einfluss ablesen können. Also die bringen das immer so messerscharf auf den Punkt und polarisieren dadurch auch häufig, aber das ist ihre Begabung. Die vierte Begabung, das sind die Hirten. Die große Stärke der Hirten liegt darin, dass sie sich um die Menschen kümmern können. Sie gehen ihnen nach, sie besuchen sie, sie trösten sie, sie ermutigen sie. Sie haben einen Blick dafür, wie es den Leuten geht, was ihnen fehlt, was ihnen gut tut und investieren sich dafür. Sie sehen ihre Aufgabe darin, den Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus nun weiterzuhelfen, dass die im Glauben nicht irgendwo stecken bleiben, durch irgendeine Lebenskrise, durch irgendeine schwere Entscheidung, nicht auf der Strecke bleiben, nicht erlahmen, sondern weiter vorangehen, wachsen können, reifen können, Fortschritte machen in ihrer Beziehung zu Jesus. Sie sind sehr geduldig und begleiten Menschen fürsorglich auf ihrem Weg zu Jesus und mit Jesus zusammen. Die Lehre schließlich, die fünfte Begabung, die Paulus hier aufführt, die haben ihre Stärke darin, dass sie Gottes Wort so weitergeben können, dass es die Menschen verstehen. Die können gut zuhören, die Menschen bei den Lehrern, weil die Lehrer, es ihnen liegt, klar zu kommunizieren. Man kann das gut nachvollziehen. Und man kann auf diese Weise auch systematisch Gottes Wort und Gottes Wege mit den Menschen und mit der Gemeinde kennenlernen. Das, was sie zu vermitteln haben, versuchen sie auch interessant und abwechslungsreich zu gestalten. Es sind Pädagogen. Das waren jetzt mal ganz knapp zusammengefasst diese fünf verschiedenen Begabungen, die Paulus dem Epheserbrief aufgeschrieben hat, wo Timotheus ja ein Teil dieser Gemeinde war. Leiter also, wie Gott sie sich vorstellt, sind keine Alleskönner. Dass ein Leiter alle Begabungen jetzt aufweisen muss, sondern Leiter, so wie Gott sie sich vorstellt, sind Teamplayer. Sie verstehen sich nicht als die Individualisten oder als die einsamen Chefs in ihrem Elfenbeinturm, sondern in einem Team gemeinsam in die Verantwortung gestellt für die Gemeinde oder für eine Gruppe in der Gemeinde oder ein Projekt in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Und da ergänzen sie sich gegenseitig. Ein Lehrer zum Beispiel ist kein Hirte und muss das auch gar nicht sein. Ein Prophet ist kein Evangelist. Und muss das auch gar nicht sein. Und die Gemeinde ist gut beraten, das dann auch nicht von dem jeweiligen zu erwarten oder gar zu verlangen und einzufordern, sondern ihrerseits zu überlegen, was kann ich jetzt selber zur Ergänzung von diesem begabten Menschen einbauen? Was ist meine Begabung, um ihn zu ergänzen? Das ist die richtige Frage. Dieses reife und kluge Verhalten der Gemeinde führt bei den Leitern jetzt zu einer riesigen Entlastung, weil sie sehen und erleben, auch aus der Gemeinde zurückgespiegelt bekommen, dass sie gar nicht für alles verantwortlich gemacht werden, sondern sie können jetzt ihre Stärke, die sie von Gott bekommen haben, ins Spiel bringen und die Ergänzung durch die anderen erfahren. Und das weckt bei ihnen natürlich dann eine starke Freude und eine Motivation, ihre von Gott geschenkten Begabungen jetzt einzubringen. Und so profitieren letztlich alle davon. Wenn begabte Menschen ihre Begabungen einsetzen können, haben alle einen Vorteil daraus. Und die Gemeinde als Ganzes wird aufgebaut und ermutigt. So schreibt Paulus hier. Nun, diese Frage nach der Begabung ist schon eine entscheidende Frage. Aber nur die erste. Bin ich begabt? Und wenn ja, wie bin ich begabt? Was ist das, was Gott mir gegeben hat? Die zweite Frage ist die nach der Prägung. Kann Gott mich prägen in meinem Leben? Das sind die Kriterien, die Paulus jetzt in dem vorher zitierten Abschnitt aufgeschrieben hat. Die Kriterien, die wichtig sind. Die Kriterien, nach denen Gott Menschen prägen möchte. Paulus schreibt hier ganz konkret davon, was von Männern und Frauen als Älteste oder Diakone oder Diakoninnen dann an Charaktereigenschaften erwartet. Das hört sich, wenn man das mal so in einem Rutsch liest, erstmal ziemlich streng an. Fordernd. Gott will hier was und Gott beobachtet mich ganz genau in meinem Leben, auch in meinen privaten Belangen. Wenn wir uns aber diese Aufzählung aus dem ersten Timotheusbrief mal im Einzelnen anschauen und dann so ein Stichwortverzeichnis zu Bibelstellen, also eine Konkordanz als Fremdwort, mal daneben legen, dann merken wir sehr schnell, dass alle Erwartungen nicht nur an Älteste und Diakone gerichtet sind, sondern bis auf eine einzige Ausnahme jedem einzelnen Christen gelten. Und diese eine Ausnahme ist die Befähigung zum Lehren. Das wird nicht von jedem Christen erwartet, dass er andere anleiten kann. Aber alle anderen Kriterien, alle anderen Charaktereigenschaften sind Gottes Vorgabe für jeden einzelnen Christen. Wie kann Gott dein Leben prägen? Die Ältesten und Diakone oder ganz allgemein, die Leiter in einer Gemeinde, sind also nicht die Superchristen, die Hochqualifizierten oder die Fehlerlosen. Die Ältesten und Diakone sind herzlich willkommen beim Themenfrühstück mit dem Thema Mut zur Unvollkommenheit. Und sie wissen auch darum. Allein schon, wenn wir uns in der Bibel die Leitungspersönlichkeiten mal anschauen, ganz vorne im Alten Testament angefangen, und das geht weit hinein ins Neue Testament bis ans Ende der Bibel. Wir finden es beim ersten Blick bereits, dass alle Leitungspersönlichkeiten, von denen die Bibel spricht, Männer und Frauen waren mit Schwächen, mit Fehlern, mit Versagen. Kein einziger von ihnen war ein perfekter Leiter. Aber was sie alle kennzeichnet, war, dass sie ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt haben. Sie wollten ihr Leben in seiner Nähe führen, ganz nah bei Gott zu sein. So wie wir es in dem letzten Lied unseres Lobpreisblocks gesungen haben, dir nahe zu sein, das ist mein Glück. Und das Leben leiter vor, nahe bei Gott zu sein. Es ist ihr Wunsch, dass Gott ihr Leben gestaltet. In aller Unvollkommenheit, aber sie möchten dranbleiben. Dass Gott auf sie Einfluss nimmt, sie verändert, sie prägt und sie lenkt und sie führt. Und das soll ohne eine einzige Ausnahme für jeden Lebensbereich gelten. Was Paulus hier an göttlicher Prägung für die Ältesten und Diakone ausführt, steht also exemplarisch für alle Christen, für jeden Einzelnen, der mit Jesus leben möchte und ist nicht nur auf diese eng gefasste Personengruppe zu verstehen. Es ist Jesus, und da werden wir schnell merken, wovon ich hier spreche, ja? Es ist Jesus wichtig, dass jeder Einzelne in der Gemeinde seine Ehe pflegt, dem Partner die Treue hält, oder dass er mit Alkohol verantwortungsvoll umgeht und sich nicht betrinkt. Oder dass er verstanden hat und es auch lebt, dass Gewalt kein Weg ist, um seinen Willen durchzudrücken. Dass Streitereien beigelegt werden müssen. Dass man nicht geldgierig oder geizig ist. Dass man das Familienleben in Ordnung hält. Auf eine gute Kindererziehung Wert legt. Sich um einen guten Ruf in der Bevölkerung bemüht. Die Wahrheit redet, sich Klatsch und Tratsch verweigert und bei dem, was man tut, zuverlässig ist. Wer überhaupt allein unter uns will behaupten, das treffe nicht auf ihn zu? Er könnte sich da eine Ausnahme erlauben. Niemand. Für jeden Einzelnen ist das Gottes Weg. So möchte Gott uns prägen und führen. Keiner kann sagen, dass Jesus bei ihm eine Ausnahme machen würde und zwei Augen zudrückt. Sünde ist bei ihm einfach mal Sünde. Ob Leiter oder Nicht-Leiter. Es ist schon klar, dass Leiter in einem stärkeren Maße eine Vorbildfunktion wahrnehmen und durch ihre Funktion stärker auf andere Menschen Einfluss haben. Aber keiner von uns kann hier so tun, als ob ihm das nicht gelten würde, was Paulus aufgeschrieben hat. Es sind in dieser Aufzählung auch etliche Bereiche angesprochen, die mit der Gemeinde direkt gar nichts zu tun haben. Da würden wir in unserer Zeit wahrscheinlich erstmal von einer Privatangelegenheit sprechen. Das geht ja keinen was an, wie ich mit Alkohol umgehe, abends daheim, wie ich mit meiner Ehefrau umspringe. Es ist allein meine Privatangelegenheit, wie ich mich den Kindern gegenüber verhalte. Es ist richtig beobachtet. Es hat mit der Gemeinde zunächst einmal nichts zu tun. Und trotzdem, Jesus will nicht nur Herr der Gemeinde sein, sondern über mein persönliches Leben. Mein persönlicher Herr und Meister, 24 Stunden am Tag. Auch in den Zeiten, in denen ich jetzt nicht direkt in der Gemeinde vertreten bin. Jesus will unermüdlich erreichen, dass sein Charakter auf mein ganzes Leben Auswirkungen hat, auch auf die sogenannten privaten Bereiche abfärbt. Er will mein ganzes Leben prägen und nicht nur die Mitarbeiten der Gemeinde. Nur wir merken, dass diese zweite Frage, dieser Charaktertest, nicht nur den Leitern gilt. Aber wer nicht will, dass Jesus sein ganzes Leben prägen soll, der kommt als Leiter schon gar nicht in Frage. Das ist das Ausschlusskriterium. Wer den Wunsch nicht hat, dass Jesus sein Leben prägt, kann als Leiter in einer Gemeinde nicht eingesetzt werden. Dass Fehler und Schuld vorkommen, ist überhaupt keine Frage. Aber zu dieser Prägung durch Jesus gehört nun auch, sich das ehrlich einzugestehen, es zu bereinigen, wieder aufzustehen, wenn man hingefallen ist. Und Jesus hat noch keinen einzigen Menschen weggeschickt, der mit dieser aufrichtigen Bitte um Vergebung zu ihm gekommen ist, sich an ihn gewandt hat. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir jetzt in diesem Gottesdienst miteinander das Abendmahl feiern können, weil wir da so richtig bildhaft und augenfällig vor Augen haben, dass wir alle in derselben Reihe stehen, ob als Leiter oder Nichtleiter, als Ältester oder Nichtältester. Alle stehen hier direkt und unmittelbar vor Jesus Christus, um ihm das Leben hinzuhalten, auch mit den Seiten, die nicht gelungen sind. Wir können es persönlich für uns in Anspruch nehmen, dass Jesus durch seinen Tod unsere Schuld weggenommen hat, dafür bezahlt hat. Und wir können alle miteinander, ob als Leiter oder Nichtleiter, ihm in der Stille auch unser Versagen, unsere Sünde offenlegen und sagen, das war mein letzter Monat, meine letzte Woche. Das war allein schon dieser Tag heute, Jesus. Es war noch nicht der Hit. Hier hast du mein Versagen. Hier hast du meine Schuld. Und ich nehme es persönlich für mich in Anspruch, dass du dich für mich geopfert hast. Und ich nehme aus deinem Mund die Vergebung in Anspruch, dass du mir zusprichst, dass dem, der seine Sünde bekennt, die Sünde vergeben wird und er von aller Ungerechtigkeit gereinigt wird. Jesus, danke dafür. Wir essen vom selben Brot, ob als Leiter oder Nichtleiter. Wir trinken denselben Saft. Jesus hat für uns alle miteinander durch seinen Tod für unser Leben bezahlt. Und so können wir ganz offen das in der Stille aussprechen, was an Schuld und Versagen in unserem Leben vorhanden ist. Was für ein Vorrecht, mit allen Lebensbereichen, weit in die Privatsphäre hinein, mit allen Lebensbereichen, Jesus ausgesetzt zu sein, von ihm geprägt zu werden und das, was nicht gut gelaufen war, die Schuld und Sünde unseres Lebens vor ihm ausbreiten zu können. Wir alle miteinander, ob Leiter oder Nichtleiter, wir alle miteinander leben aus der göttlichen Gnade und sind eingeladen und zugleich verpflichtet, diese Gnade in Anspruch zu nehmen und sie einander auch zu gewähren, miteinander gnädig umzugehen. Paulus schreibt über das Abendmahl an die Gemeinde in Korinth folgende Sätze auf. Haben wir durch den Abendmahlskelch, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Und er erwartet hier ein deutliches und kräftiges Ja, ja, so ist es. Wir haben Anteil an dem Blut von Jesus Christus, an seinem Sterben. Wir haben Anteil an seinem Leib. Es ist für mich geschehen. Danke dafür. Paulus fährt fort. Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Wir alle gehören zum Leib, zum Körper von Jesus Christus. Wir alle haben eine unterschiedliche Begabung bekommen. Die Leiter sind deswegen nicht der Kopf, sondern die haben eine andere Aufgabe, aber nicht der Kopf. Der Kopf ist Jesus Christus und er hält alles zusammen. Deswegen möchte ich jetzt einige Momente der Stille anbieten, die jeder für sich persönlich in Anspruch nehmen darf und mit Jesus ins Gespräch kommen kann. Und ihr kennt eure ganz persönlichen Belange, eure, das, was ihr denkt, ist vielleicht Privatsphäre. Ihr kennt eure Situation in der Familie. Ihr kennt eure Situation am Arbeitsplatz und ihr kennt eure Mühe mit der einen oder anderen schädlichen Charaktereigenschaft. Mühe mit Klatsch und Tratsch und Mühe mit Streiterei und dies und jenes. Jeder kennt sich selber am allerbesten. Und nicht nur die Leiter, die auch, aber wir alle können unseren Mangel, unsere Schuld Jesus hinhalten und ganz ehrlich sagen, Jesus, das ist mein Leben, unvollkommen, aber es sei dir geweiht und ich möchte deine Vergebung in Anspruch nehmen und aus deinem Mund Gnade hören, Gnade annehmen für mich. Jeder für sich nimmt diese Momente der Stille in Anspruch und ich schließe dann diese Stille mit einem Gebet von hier vorne ab und dann gehen wir gleich zum Abendmahl über.